Bevor Sie im Podcast erfahren, was aus Hamburg wird, sagen wir Ihnen erstmal, was aus dem Alten Wall wird, Hamburgs schönstem Flanierboulevard. Das Quartier Alter Wall, Hamburgs Treffpunkt für alle, die Fine Shopping, Fine Dining, Fine Arts lieben, ist in seiner Vollendung und wird noch spannender. Freuen Sie sich auf noch mehr Entertainment, Gastro- und Shopping-Highlights, auf moderne Wohnungen, flexible Büroflächen und das trendige Boutique-Hotel The Hoxton. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören.
Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und bei mir ist der Vorsitzende des BDA Hamburg und Kopf eines Büros, das in den vergangenen Jahren, man kann es so sagen, mit vielen Bauten die Stadt geprägt hat. Bei mir ist Finn Warnke. Herr Warnke, schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich auch. Schönen guten Tag.
Ja, Sie kennen das wahrscheinlich, wenn Sie schon mal den Podcast gehört haben. Wir machen als Aufgalopp immer 5 Fragen und Sie dürfen mir verraten, was Ihre Lieblingsstadt ist.
Naja, meine Lieblingsstadt ist natürlich Hamburg. Ich lebe hier jetzt schon seit 30 Jahren und es ist einfach eine faszinierende Stadt am Wasser. Es gibt das mondäne Hamburg, das weiße Hamburg rund um die Alster und es gibt das rote Hamburg, das Backstein Hamburg in der Speicherstadt und im Kontorhausviertel. Und das sind einfach viele Facetten, die Hamburg hat, die mich faszinieren.
Ich habe gesehen, dass Sie Ihr Diplom bei Meinhard von Gerkan gemacht haben. War das auch so ein Grund, sich für Hamburg zu entscheiden?
Ja, der Bezug zu Hamburg war immer da. Mein Vater kommt aus Hamburg und ich habe in Braunschweig und Zürich studiert, eben bei Meinhard von Gerkan. Und klar, also im Freundeskreis war Hamburg vernetzt und insofern war es für mich eigentlich relativ schnell klar, dass ich nach Hamburg kommen möchte.
Und wo ist der Lieblingsstadtteil von Finn Warnke?
Ja, ich würde mal sagen Winterhude. Ich lebe in Winterhude und ich finde den Stadtteil unaufgeregt und einfach nett, direkt zwischen Alster und Stadtpark gelegen. Viele nette kleine Einkaufsstraßen und es ist auch dort, so ähnlich wie in Hamburg insgesamt, gibt es diese Facetten mit der Jahresstadt. Es gibt die weißen Gründerzeitquartiere und auch sogar die Villenviertel an der Alster. Aber es ist einfach ein schöner Stadtteil. Ich wohne da gern.
Liegt da auch Ihr Lieblingsort in Hamburg?
Naja, der Lieblingsort, ich finde, es gibt in Hamburg zwei magische Orte. Das eine hat mit der Alster zu tun. Das ist irgendwie für mich die Lombardsbrücke, wenn man reinkommt, am besten mit dem ICE und einmal auf die gute Stube von Hamburg schaut, auf die Binnenalster und auf die Außenalster. Und so einen ähnlichen Ort gibt es, finde ich, an der Strandperle, wenn man am Strand sitzt, diese Lieblichkeit im Rücken und auf der anderen Seite diese Rauheit des Hafens und diese Arbeit, diese Kontraste, das macht Hamburg irgendwo aus. Und auch dieser Blick quasi dann auf das Tor zur Welt oder auf die Welt, wenn man so auf diese Container-Terminals guckt und man sieht, wie Tag und Nacht die Kräne kreisen, das ist, finde ich, einfach ein toller Ort.
Und da hat ja auch GMP das Büro, da sind Sie wahrscheinlich auch ein bisschen neidisch auf den Ausblick, oder?
Der Ausblick ist extrem gut, kann man nicht anders sagen. Da hat er sich einen tollen Ort ausgesucht, keine Frage.
Ihr Lieblingsgebäude?
Ja, Lieblingsgebäude würde ich das Brahms-Kontor mal nennen. Es gehört zu den 4 größten Kontorhäusern in der Stadt. Und wir durften es ja vor einigen Jahren sanieren und modernisieren. Und es ist einfach, es ist mal das höchste Profangebäude Deutschlands gewesen, oder Hamburgs zumindest.
Auch einer der ersten Stahlbetonbauten, glaube ich, ne?
Ja, es ist ja ein Stahlgerüst. Es ist eigentlich wie so ein Wolkenkratzer in New York gebaut. Es ist ein Stahlbau. Es gibt auch so Fotos, die sind faszinierend, das Ganze als Stahlgerüst. Und dann wurde eben diese markante Backsteinfassade davor gehängt, diese vertikal gegliederte, sehr pure und modernistische Fassade aus den damaligen Zeiten, also das ist ja von 1929. Und die ganzen Bauplastiken, die Figuren, die dort an dem Gebäude sind.
Die Elefanten.
Sind der Elefant, Anton, genau. Und auch die Treppenhäuser im Art-Deco-Stil. Es ist einfach wirklich ein sehr, sehr schönes Haus.
Ich finde es schön, dass Sie das Gebäude erwähnen, weil ich finde, das ist eines der so am meisten unterschätzten Gebäude. Also da hat Hamburg eigentlich, muss man sagen, ein wahnsinnig spannendes Haus und es fällt kaum auf, oder?
Ja gut, da fragen Sie jetzt den Falschen. Also ja, wenn ich da vorbeifahre, fällt es mir natürlich schon auf und es steht da ja sehr imposant gegenüber der Musikhalle. Aber in der Tat sind natürlich die Häuser an der im Kontorsviertel Schielehaus, Sprinkenhof dann noch prominenter. Aber in der Reihe ist das Brahms-Kontor ganz bestimmt zu nennen.
Sie dürfen ein Haus abreißen. Welches trifft es?
Naja, ich bin BDA-Vorsitzender und wir haben eigentlich im Moment ganz andere Themen als den Abriss von Gebäuden. Ich glaube, die Zeit ist schon ein bisschen vorbei. Natürlich wird es auch noch Gebäude geben, die man heute abreißt, aber man muss die Gebäude genauer anschauen und individuell sich im Vorfeld mit den Gebäuden beschäftigen und immer wieder überprüfen, ob ein Abriss wirklich notwendig ist. Deswegen bin ich eigentlich hier nicht da, um Gebäude abzureißen. Aber wenn Sie mich so fragen, fällt mir ein Detail ein, was mich immer beschäftigt. Das ist wirklich ein Detail, aber die Schartorbrücke, da wo die Alster in die Elbe fließt, das ist ja mal als Autobahnzubringer gebaut worden. Sollte ja mal in der Michelwiese ein Elbtunnel entstehen. Und diese Brücke ist extrem breit. Und ich finde, dieser Ort, wo, das ist ja eigentlich auch ein magischer Ort, wo die Alster in die Elbe fließt, der könnte irgendwie imposanter sein. Und diese breite Trasse dieser Brücke stört mich ein bisschen, ist aber nur ein Detail.
Ja, spannend. Sind Sie auch der Erste, der das erwähnt hat? Aber es ist so, ich bin mal die Alster von der Quelle bis zur Mündung entlang gelaufen und während die Alster unheimlich viele tolle Orte hat, ist dieser letzte Ort, die Mündung, völlig unspektakulär beziehungsweise fast ein unwirtlicher Ort.
Das ist leider so. Es ist vom Verkehr dominiert und es gibt natürlich auch gute Infrastruktur. Ich finde, diese U3 ist ja genauso faszinierend, wie sie sich da entlang schlängelt und Aber in der Tat könnte man aus dem Ort etwas mehr machen, ja.
Ja, wir sind hier auch zusammengekommen, weil in Kürze wieder der BDA Hamburg Architekturpreis verliehen wird. Alle 2 Jahre zeichnet ja der Landesverband besondere Bauten aus. Wie ist das denn? Merken Sie da eigentlich auch schon, dass die Krise am Bau die Zahl der quasi Bewerber sinken lässt oder ist das noch nicht angekommen?
Doch, es ist ein bisschen zu spüren. In der Tat sind die Einreichungen dieses Jahr etwas geringfügiger als in den Vorjahren. Ob das jetzt gleich mit der Baukrise zu tun hat oder ein Zufall ist, kann ich im Moment auch gar nicht sagen. Aber in der Tat hat sich das schon verändert. Vielleicht auch der Mindset der Gebäude, die eingereicht werden. Es sind schon die Themen des Bauen im Bestand und die gemeinwohlorientierten Projekte, die dort im Moment etwas mehr als die Hochglanzarchitektur, wie wir sie vielleicht noch vor 10 Jahren gesehen haben, prägnant, das fällt schon ein bisschen auf. Aber im Moment sind die Preise ja noch gar nicht veröffentlicht und es gibt eben nur dankenswerterweise mit dem Abendblatt eben den Publikumsarchitekturpreis, wo wir ja dann nochmal neben der Fachjury auch die Meinung des Volkes sozusagen abfragen können, was wir immer sehr spannend finden, weil sie manchmal wirklich ganz anders ausfällt als das, was die Fachjury benennt.
Aber immer wieder muss man sagen, mit relativ großer Beteiligung, das zeigt, dass die Menschen schon ein besonderes Interesse so an dem gebauten Hamburg haben.
Ja, das überrascht ja nicht. Also das berührt uns ja alle im Alltag. Das Wohnungsthema ist ja in aller Munde und die Stadt verändert sich rasend. Wir haben überall Baustellen und es ist natürlich so, dass es die Menschen auch interessiert, wie die gebaute Umwelt aussieht, insbesondere wenn die Stadt auch immer etwas dichter wird, mehr bebaut wird. In den letzten 10, 15 Jahren ist ja sehr viel gebaut worden und deswegen ist die Qualität ein entscheidendes Kriterium, gerade für uns als BDA. Das ist ja etwas, wofür wir uns engagieren.
Jetzt mal so ein bisschen Hand aufs Herz. Wir haben ja eben schon kurz über die Krise am Bau gesprochen. Fürchten Sie da, dass am Ende in einem Wettbewerb, wo es natürlich darum geht, auch möglichst günstig zu bauen, die Qualität leiden kann?
Eindeutiges Ja. Also im Moment ist es schon so, dass wir immer über Zahlen sprechen und über die Serie als Heilmittel, dass man eigentlich immer wieder Typengenehmigungen neu woanders bauen kann mit dem gleichen Prinzip und die Identität des Ortes, so wie ich es bei Meinert von Gerkern gelernt habe, eben den Ort zu analysieren und passgenau an der Stelle zu entwerfen, geht dabei vielleicht ein wenig verloren. Also ich glaube, das Vorfabrizieren von Bauelementen, das ist ja etwas, was wir auch schon tun und das wird auch immer mehr Einzug einhalten. Aber dieses Bauen von Typen, das sehe ich schon als Gefahr und es ist auch so, dass die Invalidität von Häusern dann schon ein wenig leiden kann, wenn man nur auf Kosteneffizienz geht. Da sind ja selbst Staffelgeschoss und Rücksprünge schon ein Problem und oder ein attraktives Erdgeschoss, wo wir meinen, die Erdgeschosszone sollte belebt sein, sollte eine Gewerbefläche drin sein, ein Gemeinschaftsraum, etwas, was das Gebäude dem Quartier zurückgeben kann. Und all diese Dinge sind dann auf dem Prüfstand, weil sie eben doch ein etwas aufwendiger sind. Naja, und die Qualität ist etwas, wo wir uns weiter drum bemühen müssen.
Ja, wir sehen es ja schon zum Beispiel bei Supermärkten. Die haben ja auch genau einen Stil, den sie überall hinflanschen. Das ist natürlich auch was, wo die Städte austauschbar werden, oder? Wenn wir ganze Wohnungsbauprojekte irgendwie nach Plan B machen und alle gleich aussehen.
Das ist ein bisschen die Gefahr. Also ich glaube, wir reden immer viel über Nachhaltigkeit und über Zahlen. In den letzten 10 Jahren war es eher die das Betreiben von Gebäuden. Jetzt haben wir schon auch das Thema der grauen Energie. Aber was sicherlich für die Nachhaltigkeit besonders gut ist, ist Qualität. Also ein qualitätsvolles Gebäude kann 50, 100 Jahre, das ist so der Anspruch, den wir haben sollten. Und wir haben im BDA oft gesagt, uns fällt kein besserer Begriff ein, aber wir brauchen Gebäude, die geliebt werden. Also wirklich Häuser, die man überhaupt nicht in Frage stellt, auch in Dekaden noch, einfach gut sind. Und da müssen wir darauf achten, dass die Qualität in der Gestaltung nicht leidet, weil die Gestaltung ist oft nicht messbar. Man spart an allen möglichen Themen, um das Gebäude effizient zu machen. Und dann bleibt manchmal eben für die Fassade oder für das Gesicht des Hauses nicht mehr genug übrig. Und da auch da müssen wir drauf achten, weil das ist, glaube ich, der größte Hebel, um eine Langlebigkeit und eben auch Nachhaltigkeit zu schaffen.
Sie sagten gerade die Fassade, das ist ja auch das, wie Menschen erstmal Häuser wahrnehmen. Ist denn das wirklich, sage ich mal, zwischen einer ganz einfachen Fassade und einer individuell gestalteten Fassade so ein großer Preissprung, dass man sagt, man muss es da auch seriell bauen? Oder sind es am Ende nur 5%, die wir uns sparen, weil wir ganz besonders günstig sein wollen?
5% an der Fassade kann eine Menge ausmachen, sagen wir es mal so. Und das sind auch immer genau die Werte, um die wir dann kämpfen, wenn wir als Architekten Qualität realisieren wollen. Weil ob es ein Betonsgesimsband ist oder ein guter Backstein oder ein Backsteinrelief, all diese Dinge, die ein Gebäude irgendwo ein bisschen spannender machen, die auch einen zweiten Blick auf ein Gebäude lenken können, das sind Dinge, die, wenn man nur auf die Kosten achtet, gerne in Frage stellt. Und ich glaube, das ist aber etwas, was ein Gebäude braucht.
Sie haben es gerade selber angesprochen, also die Treppenhäuser werden quasi sehr einfach gehalten, es gibt kein Staffelgeschoss mehr, es gibt kein Erker mehr, nichts springt vor. Ist das am Ende nicht eine Wiederholung der Fehler, die wir in den 60er und 70er Jahren auch oft gemacht haben? Weil da haben wir ja auch wenig auf solche Dinge geachtet. Zumindest denken wir das heute.
Naja, also ich meine gerade auch diese großen Wohnsiedlungen, die haben ja teilweise sogar Differenziertheit. Und ich will auch nicht übertreiben. Ich glaube, man kann mit Serialität auch Qualität schaffen, aber man muss es eben auch wollen und auch auf diese Dinge, die ich eben angesprochen habe, achten. Wenn wir nur auf Vereinfachung setzen, dann haben wir, glaube ich, wirklich ein Problem. Und so ist es ja auch in der öffentlichen Wahrnehmung auch teilweise schon, dass man von seelenlosen Kisten spricht. Selbst die Hafen City, wo ich glaube, wo gute Qualität umgesetzt wurde, ist ja im Volkesstimme manchmal nicht hoch angesehen. Und darunter sollten wir ganz bestimmt nicht gehen. Und die Gebäude in der Hafen City sind ja teilweise sehr aufwendig geplant und gebaut. Also noch mehr vereinfachen halten wir für einen Fehler. Ja.
Und wenn wir mehr an die Peripherie gehen, Stichwort Eidelstedt zum Beispiel, was da so entstanden ist, da weiß ich nicht, ob wir da in 20 oder 30 Jahren noch glücklich mit sind.
So ist es, ja. Also wir müssen aufpassen und da sind wir täglich gefragt, für Baukultur und gute Gestaltung einzustehen. Und wir vom BDA bemühen uns da ständig, auch mit viel Engagement. Also das ist halt Zeit und Geld, das man da reinsteckt. Aber als Architekten hat man da eine Leidenschaft. Und es ist auch ein Gebäude, wo man sein Leben lang dran vorbeifährt. Das möchte man gut realisieren. Deswegen kämpfen wir bei jedem Projekt für gute Qualität, ja.
Stichwort einfaches Bauen. Der Gebäudetyp E soll jetzt ja auch so ein bisschen die Kosten weiter senken, die Genehmigungen vereinfachen und dafür sorgen, dass wir wieder auch in der Stadt günstiger bauen können. Was halten Sie von diesem Konzept?
Ja, also der Gebäudetyp E ist ja sogar eine Idee des BDR, des BDR Bayern. Es ist allerdings eigentlich ja auch ein Hilfeschrei, dass wir gegen die Normen, die anerkannten Regeln der Technik, wie es so schön heißt, dass wir da keinen anderen Weg finden, als zu sagen, wir müssen es mal komplett abschütteln und wieder zurückgehen auf sinnfällig gebaute Häuser. Wir haben an jeder Stelle weiter optimiert und die Gebäude immer wieder versucht, noch technisch mehr aufzurüsten mit Wärmerückgewinnung und Dämmung, Schallschutz, bis wirklich man gar nichts mehr hört, übertrieben gesagt, und haben dabei aber ganz viele kleinere Probleme auch geschaffen. Nicht wir als Architekten, sondern eher die Bauindustrie, die immer noch eine neue Idee hatte, etwas zu optimieren, und dadurch sind die Preise extrem nach oben gegangen. Um mal ein Beispiel zu nennen, wir haben den Schallschutz immer weiter erhöht und dann sind halt zum Beispiel die Schächte in den Gebäuden, weil das Gebäude selber so leise ist, hört man plötzlich die Wasserleitungen. Und dann hat man gesagt, okay, dann müssen die Schächte noch weiter gedämmt werden. Dann kommt aber wieder der Hygieniker und sagt, Moment mal, die Schächte werden zu warm. Jetzt müssen wir Kalt- und Warmwasser voneinander trennen und bauen zwei Schächte. Und solche Kettenreaktionen, wo wir jetzt in dieser Phase gesagt haben, wenn wir nochmal jetzt kostengünstig bauen wollen, dann müssen wir von all diesen Dingen, die nicht notwendig sind, diese Komfortthemen oder wie man sie nennen möchte, wegkommen. Und das ist die Idee des Gebäudetyps E. Aber da gibt es ja jetzt im Moment zwei Richtungen. Einmal das Bundesjustizministerium hat ja diesen neuen Gebäudetyp E-Gesetz im Kabinett beschlossen, kurz bevor Herr Scholz Herrn Lindner entlassen hat. Jetzt ist Herr Wissing Justizminister. Wir glauben nicht so ganz, dass das jetzt noch durch den Bundestag geht. Und es gibt auch viele, gerade Juristen im Baurecht, die sagen, der Weg ist nicht rechtssicher zu beschreiten. Deswegen ist das, was im Moment die Initiative in Hamburg macht, mit unserer Stadtentwicklungssenatorin Karin Pein, glaube ich, der erfolgsversprechendere Weg.
Aber trotzdem, jetzt muss es ja auch ein bisschen frustrieren, wenn man sieht, dass wir technisch das Haus oder die Häuser total aufgeblasen haben. Also auch den Anteil der Kosten gewaltig in die Höhe gejagt haben und dann am Ende aber bei der Ästhetik kein Geld mehr da ist, oder? Also als Künstler muss man doch da, ich hätte fast gesagt, im Strahl kotzen.
Naja, also nein, es ist, ich habe es ja eben schon gesagt, die Qualität ist etwas, wo wir eben aufpassen müssen, dass das nicht unter die Räder gerät, weil man das in keiner Excel-Tabelle sozusagen errechnen kann. Und es ist etwas, was nicht so schnell messbar ist. Und daher hat es das etwas schwer, weil wir die Normen, die anerkannten Regeln der Technik, um den Begriff nochmal zu erwähnen, ist etwas, woran wir gebunden sind, weil in der ganzen Kette Bauherr, Nutzer oder wir als Architekten müssen den Bauherrn beraten. Der Bauherr muss die Verträge mit den Mietern und mit den Eigentumserwerbern machen, und da können wir uns eben ein Abweichen von diesen anerkannten Regeln der Technik nicht erlauben. Das ist die große Schwierigkeit, und dafür gibt es allerdings jetzt einen Weg, den wir gemeinsam mit einem groß angelegten Workshop in der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen angehen, mit allen Fachexpertisen, die die Stadt hat. Eine sehr konstruktive Arbeitsatmosphäre, die ich wirklich toll finde. Es ist ein Momentum, das wir nutzen sollten. Sicherlich ist auch die Wahl da vielleicht sogar förderlich, weil jetzt einfach Druck auf dem Kessel ist, dort etwas zu erreichen. Und da ist eben die Idee, dass man diese Themen, die das Bauen verkompliziert haben, auf die man vielleicht verzichten kann, dass wir die gemeinsam identifizieren. Das tun wir in diesem Workshop. Gibt es eine ganze Reihe von kleineren Stellschrauben, die aber in der Summe eine Menge ausmachen können. Und jetzt geht es eben darum, das rechtssicher so runterzubrechen, dass wir es auch wirklich so bauen können.
Ist Hamburg da nicht führend? Also hören Sie so aus anderen Städten und Regionen manchmal, Mensch, ihr in Hamburg, seid da schneller oder besser aufgestellt als wir?
Das kann man sagen. Also bei aller Kritik, die wir im Moment aus Berlin und unserem Bundeskanzler hören, ist ja das, was Olaf Scholz in Hamburg eingebracht hat mit dem Wohnungsbau und dem geförderten Wohnungsbau, dem Bündnis für das Wohnen, dass wir also diesen Drittelmix, ein Drittel Mietwohnung, ein Drittel Eigentumswohnung und ein Drittel geförderten Wohnungsbau machen. Das ist etwas, seitdem das in Hamburg gestartet ist, ist Hamburg immer irgendwo ein bisschen führend. Alle anderen Bundesländer schauen sehr viel auf Hamburg und mit dieser Initiative auch gerade sehr. Das spüren wir, weil in der Form gibt es das bundesweit nicht. Und alle haben erkannt, wir müssen weg von diesen übertriebenen Normen. Aber wie geht es? Und da gibt es im Moment eben dieses Momentum, wie ich es eben gesagt habe, wo wir jetzt an den Punkt gekommen sind, wir haben die Ideen, wir haben die Konzepte und jetzt muss es rechtssicher gestaltet werden. Und die Baurechtsanwälte sind jetzt in ihrer Arbeitsgruppe gefordert, das zu zeigen, wie man es machen kann. Wir müssen den Endverbraucher, sprich den Mieter oder Nutzer, aufklären über das, was man eventuell nicht als Standard bekommt. Also wenn man den Schallschutz reduziert, dann muss man ihm genau sagen, und das in verständlicher, einfacher Sprache, nicht über DIN-Normen oder irgendwelche Zahlen, sondern nach dem Motto, es kann sein, dass du jemanden niesen hörst, der zwei Geschosse unter dir wohnt. So in dieser Form müssen wir die Bauherren und die Bauherren dann eben über die Verträge ihre Nutzer informieren und aufklären. Und dann können wir von diesen Normen eventuell abweichen. Das muss aber rechtssicher klar sein, weil sonst macht es keiner. Es geht einfach um zu viel Geld beim Bauen und es ist auch immer gerne, dass dort gestritten wird, auch gern vor Gericht. Und solange das nicht klar ist, kriegen wir es auch nicht zu Boden.
Wobei jeder, der mal einen Altbau bewohnt hat, die so attraktiven Jugendstil oder Gründerzeitbauten, da hört man jeden Nachbarn niesen.
Das ist genau der Punkt, wo wir uns fragen, machen wir es im Moment richtig? Ne? Diese Gebäude, die Sie angesprochen haben, die lieben wir alle und die haben so viele Defizite, aber trotzdem sind sie lebenswert. Und da müssen wir die Prioritäten, glaube ich, neu ausjustieren, dass wir eben nicht den Schallschutz über alles setzen. Und es hat ja sogar eine soziale Komponente. Also manchmal ist es vielleicht sogar ganz gut, wenn jemand um Hilfe ruft oder dass man sich um seine Nachbarn irgendwie auch kümmert, dass das nicht alles, auch häusliche Gewalt, all solche Themen spielen da eine Rolle, die wo man sich fragen muss, ob dieses Superdichte eines Gebäudes wirklich gut ist. Zumal Schallschutz eben einen ganz großen Anteil hat an der Ressourcenverschwendung, weil die Bauteile alle so dick sein müssen, müssen schwer sein. Und da ist sehr viel Potenzial eigentlich, nochmal eine Korrektur vorzunehmen.
Ja, spannendes Thema. Ich muss leider mit Blick auf die Uhr auch schon ein bisschen noch zu dem kommen, was Sie hier in Hamburg gebaut haben. Sie sind ja bei KPW Papal-Warnke, wie der Name schon sagt, auch seit langem quasi einer der Köpfe des Büros. Und Sie haben ja das Juan-Kontor zum Beispiel gebaut, einer der sicher größten und vielleicht auch umstrittensten Neubauten der letzten Jahre. Jetzt ist es fertig. Wenn Sie so drauf gucken, sind Sie zufrieden?
Ich bin zufrieden, ja. Also wirklich, das Gebäude steht da gut und ich höre auch viel positive Resonanz. Es ist ein Gebäude. Ja, wir haben ja versucht, ein Kontorhaus aus dieser Zeit zu bauen, als Vervollständigung sozusagen des Kontorhausviertels und zur die Altstadtkante quasi dem Ganzen eine Fassung zu geben. Und mit den großen Vorbildern wie Meßberghof zum Beispiel auch einen Kopf auszubilden an der am Deichtorplatz. Und insbesondere, was, glaube ich, wirklich ein großer Mehrwert sein wird, ist diese Schließung des Platzes direkt gegenüber vom Schielehaus, der Spitze des Schielehaus am Sprinkenhof, dass wir dort eine räumliche Fassung geschaffen haben. Da müssen nur noch diese Parkplätze jetzt weg. Also ich bin heute Morgen nochmal vorbeigefahren und es ist eigentlich ein Unding, dass da jetzt schon wieder ganz normal Autos stehen. Das muss ein lebendiger Platz werden mit Gastronomie und dergleichen. Das ist eine große Chance, dass man diesen ganzen Lärm, der vom Deichtorplatz bisher diesen Raum bestimmt hat, dass wir das anders nutzen.
Es gibt ja Kritiker, die immer von der Backsteinwurst sprechen. Was sagen Sie denen?
Ja, also das kann man in der Form überhaupt nicht ernst nehmen. Ich glaube, es ist ein Ensemble aus drei Häusern, die wir dort entwickelt haben, die auch eine leichte Stufung haben, auch auf die Seiten verschieden reagieren. Richtung Sprinkenhof gibt es eine Reaktion mit einer Staffel. Es gibt diese klare Rausdrehen dieser Front zum Schielehaus, zu dem Peter Schmidt, Schulzplatz heißt er ja jetzt, nicht so ganz wohlklingend, aber ein ehemaliger Bürgermeister, der diesen Platz jetzt einen neuen Namen gegeben hat. Der Platz hatte keinen Namen bisher. Und die Erhöhung des Gebäudes dann zum Deichtor gibt ihm eine ganz facettenreiche Darstellung. Auch das Hotelgebäude Richtung Steintorwall hat ja diese ganz extreme Auskragung und gibt auch aus unserer Sicht eine schöne Fassade, eine imposante Fassade Richtung Hauptbahnhof. Also ich kann diese Kritik natürlich nicht nachvollziehen.
War ja auch ein bisschen gemein eigentlich, weil Sie mussten ja bewusst etwas sehr Zurückhaltendes bauen, weil das durfte ja nicht irgendwie das Kontorhausviertel überlärmen und dann denken viele, das ist ja langweilig.
Ja, so ist es. Wir möchten ein Gebäude aus dieser Zeit bauen, das ist uns wichtig. Es ist ja keine Kopie von irgendwelchen Kontorhäusern, aber es hat eben, wir nehmen die Themen auf, die ein Kontorhaus ausmachen und gerade diese tiefe Fassade, wir haben einen Fassadenaufbau von 91 Zentimetern, diese getreppten, gestuften Laibungen geben dem Gebäude natürlich einen zweiten Blick im Detail. Wir haben bodentiefe Fenster, was eigentlich nicht üblich ist im Kontorhausviertel. Und trotzdem ist es ein steinernes Gebäude, was sich im Einklang mit den anderen Gebäuden darstellt. Trotzdem eben diese großzügigen Verglasungen. Das kommt von dieser Tiefe, von diesem Schattenspiel, den die Fassade hat. Und dass wir das in der Qualität bauen konnten, das ist schon super.
Sie weinen den alten Türmen, dem Cityhof, keine Träne nach.
Naja, gut, also so wie man es kennt, in der Tat nicht. Es war natürlich extrem vernachlässigt worden in den letzten Jahren und es ist eine schwierige Immobilie geworden. Sicherlich würde man heute noch mehr über das Gebäude diskutieren als vor 10 Jahren oder 8 Jahren, als das Thema eigentlich noch keinen, es stand ja auch, es gab noch keine Expertise über das Gebäude. Es ist ja auch unter Fachkreisen diskutiert worden, ob es wirklich einen Denkmalschutzwert hat. Aber in der Tat, es hatte auch zu viele Probleme. Diese Passage mit diese innenliegende Passage hat nie richtig funktioniert. Und wenn man das vergleicht mit den Grindelhochhäusern zum Beispiel, die heute da immer noch wirklich wie damals stehen, ist ja gleiche Zeit, da funktionieren die Gebäude, die Erdgeschosszone ist belebt. Und das hatte der Cityhof immer überhaupt nicht.
Wenn man so schaut, Ihr Büro hat ja doch in Hamburg sehr, sehr viel in den letzten Jahren gebaut. Gibt es so ein Projekt, wo Sie so nach Abschluss sagen, das ist richtig gut geworden, das ist besonders toll geworden?
Ja, also ich, klar, also wir haben 3 Häuser am Neuen Wall gebaut, die ich eigentlich alle, und die sind alle ein bisschen unterschiedlich, sehr schätze. Und auch wir durften an der Binnenalster ein Gebäude errichten. Es gibt da ja ganz wenig Neubauten.
Wollte ich gerade sagen, das kommt ja nicht so oft vor, dass man da was bauen darf.
Es gibt, glaube ich, nur die Europapassage und unser Gebäude. Das ist das Ballindamm 2, heißt das zweite Gebäude eben am Ballindamm. Und das sind schon Fassaden auch. Das ist ein ähnliches Thema, wie ich es eben angesprochen habe, wo wir mit Reliefs, mit Tiefe arbeiten konnten und dem Gebäude einfach in dem Kontext, der dort vorherrscht, ein Gebäude aus dieser Zeit zu bauen. Das ist eigentlich unser Anspruch. Und als letztes möchte ich eigentlich das Katharinenquartier nennen, was vor auch mittlerweile 10, 12 Jahren zum ersten Mal Wohnungsbau in die Innenstadt gebracht hat, im großen Stil. Dort war zum ersten Mal 2/3 Wohnungsbau und nur 1/3 Büro. Und das, finde ich, ist auch nach wie vor ein sehr schönes Ensemble. Hat auch die Altstadt da diesen Platz vor der St. Katharinenkirche wieder neu gefasst. Eigentlich auch ein Projekt, auf das wir sehr stolz sind.
Sie haben jetzt nicht die Hafen City erwähnt. Das ist doch eigentlich auch, da haben Sie ja mehrere Projekte gemacht. Natürlich irgendwie besonders faszinierend, weil man da sehr viel wahrscheinlich ausprobieren kann. Das ist grüne Wiese, da kann man befreit aufbauen, sage ich mal.
Ja, also nur weil ich es nicht genannt habe, soll es nicht hinten abfallen. Also es ist, wir haben am Lola-Rogge-Platz am Barkenhafen ein Quartier gebaut.
Der Generation.
Das Quartier der Generation, genau, mit verschiedensten Wohnformen. Das ist auch ein sehr integratives Projekt im Grunde. Es gibt Erdgeschosszonen mit Einzelhandel und Gastronomie und darüber eben Wohnungsbau für geförderten Wohnungsbau, für Eigentumswohnungen, für Senioren, betreutes Wohnen, Servicewohnen, wie es so schön heißt, und auch preisgedämpftes Wohnen, also verschiedenste, auch ein Studentenwohnheim, was wir allerdings nicht geplant haben, das ist Teil dieses Blocks. Und das sind eigentlich genau die Art von Projekte, wie wir sie heute bauen sollten. Das Ganze an einem kleinen Platz, wo auch ein Markt sich etablieren soll. Da ist jetzt auch die Grundschule dazu gekommen, die Hafen City Barkenhafenschule. Also das ist schon ein guter Städtebau und wir haben uns da bemüht, gute Architektur zu machen.
Was gefällt Ihnen denn nicht in der Hafen City?
Ich kann da gerade gar nichts nennen. Also ich finde, dass ich würde jetzt kein Gebäude herausnehmen, wo ich sage, das finde ich jetzt richtig schlecht. Natürlich sind die Qualitäten unterschiedlich, aber ich glaube, dass die Hafen City in vieler Hinsicht wirklich ein Vorzeigequartier ist und viele auch von außerhalb drauf gucken. Wir in Hamburg sind manchmal ein bisschen kritisch. Das ist vielleicht auch typisch dann, dass der Innenblick ein anderer ist, aber auswärtige Architekten bescheinigen große Qualität.
Was ist denn so das, was Sie jetzt gerade beschäftigt oder was wir vielleicht in den kommenden Wochen, Monaten aus Ihrem Büro hören und sehen werden?
Naja, wir sind dabei, ein Wohnungsbauquartier in Bramfeld auf den Weg zu bringen. Dort warten wir jetzt täglich auf die Baugenehmigung, die schon seit 2 Jahren geprüft wird.
Seit 2 Jahren?
Ja, ein Dreiviertel so ungefähr, ja, ist das schon unterwegs. Das ist leider normal geworden. Und auch da ist übrigens die Initiative dabei, die Verfahren auch zu beschleunigen, dass wir gemeinsam zu einer guten Kommunikation kommen, um dort schneller zu werden. Das ist ein gemeinsamer Anspruch von Bauschaffenden und Verwaltung in Hamburg. Aber dieses Quartier wird spannend, weil es einen großen grünen Park in der Mitte hat und Wohnungsbau, der aus unserer Sicht da eine hohe Qualität hat für den Stadtteil. Darauf freue ich mich sehr.
Weil Sie gerade sagten, 2 Jahre, sind das noch Nachwirkung von Corona? Weil 2 Jahre oder 1/3 Jahre war ja, sage ich jetzt mal, vor 6, 7 Jahren nicht unbedingt Usus, oder?
Ja, diese Zeiträume sind leider doch oft mittlerweile normal geworden. Die Gründe sind vielschichtig und aber wir hoffen, dass wir da jetzt auch vielleicht noch vor Weihnachten dort eine Baugenehmigung bekommen. Das ist eigentlich, im Moment hören wir, dass alle Themen dort durch sind. Und dann werden wir hoffentlich da auch dann das Bauen beginnen können. Das hat vornehmlich auch die Saga ist dort aktiv und möchte geförderten und sogar frei finanzierten Wohnungsbau machen. Und das wird bestimmt ein spannendes Projekt.
Wir haben mit der Krise am Bau angefangen, vielleicht enden wir auch damit, aber wenn ich mir vorstelle, dass also das der Flaschenhals ist teilweise, auch um Bauunternehmen, um Bauarbeiter zu beschäftigen, um Wohnraum zu schaffen, kann ich es schwerlich nachvollziehen, dass die Genehmigungszeiten so lang sind.
Ja, in der Tat, das sagen aber nicht nur wir als Antragsteller, sondern das ist ein allgemeines Problem, was jetzt hoffentlich angegangen wird. Es hat was mit Ressourcen zu tun und vielleicht auch mit Kommunikation. Und deswegen haben wir in der Initiative bei Frau Pein da angesetzt, dass wir enger miteinander uns abstimmen müssen, vielleicht mehr Antragskonferenzen und Genehmigungskonferenzen stattfinden lassen, dass es nicht nur so eine Blackbox ist, sondern dass wir an den Tisch kommen und gemeinsam schauen, wo gibt es Schwierigkeiten, die oder Fragestellungen, die ausgeräumt werden müssen. Und wir müssen, glaube ich, alle ein bisschen flexibler werden, die Dinge ähnlich wie bei den Normen nicht auf den Punkt genau alles einzuhalten, sondern manchmal auch den gesunden Menschenverstand anzusetzen, wenn es zum Beispiel darum geht, ob eine Feuerwehrdrehleiter noch an das Fenster XY gehen kann. Die Praktiker sagen ja und die Theoretiker sagen nein, da ist die Richtlinie um 3 Grad irgendwie nicht eingehalten und dann gibt es eine Rückfrage und das Baugenehmigungsverfahren dauert nochmal 3 Monate länger. Da müssen wir von wegkommen. Wir brauchen die Fähigkeit, Dinge zu entscheiden und mal auch wirklich dann zu sagen, das ist okay im Abwägen und vielleicht gibt es auch manchmal die kleine Abweichung, was Fluchtweglängen betrifft. Wir diskutieren, ob nun 31 Meter oder 30 Meter in der Tiefgarage. Das sind alles die Dinge, woran die Zeit sich aufhängt und da müssen wir souveräner mit umgehen.
Ja, das ist doch ein schöner Schlussappell von Finn Warnke von KPW Papay Warnke. Vielen Dank, Herr Warnke, dass Sie dabei waren.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.